NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Moin, heute wecken wir Sie mal mit bunter Orgelmusik, erzählen Ihnen von einem Letzte-Hilfe-Kurs und gucken uns christliche Tattoos an. Gleich mehr. Sie hören Ihr Kirchenmagazin mit Claudia Aue. Schön, dass Sie heute Morgen mit uns wach werden.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Orgelfarbig. Unter diesem Motto stehen die 16. Altholsteiner Orgelkonzerte. Gut, dass der Kirchenkreis Altholstein manchmal auch grinsend der A7-Kirchenkreis genannt wird. Da wird gleich klar, in dieser Konzertreihe gibt es wunderbare Musik in Kirchen von Kiel bis Hamburg. Über Bordesholm, Neumünster, Bad Bramstedt und Kaltenkirchen bis nach Hennstedt-Ulzburg lädt der Kirchenkreis den ganzen Mai über zu insgesamt 12 Konzerten ein. Kreiskantor Reinfried Barnett hat meiner Kollegin Andrea Ring gezeigt, wie viele Farben die Orgel hat.
Eine Jazz-Toccata, elektronische Klänge, aber auch die vertrauten sakralen Kompositionen, all das gibt es bei den Altholsteiner Orgelkonzerten. Die Orgel hat viele Farben, soll das Programm beweisen. Kreiskantor Reinfried Barnett demonstriert in der Kieler St. Birgitta Thomaskirche, was die Orgel kann. Ein Klang, wie man ihn kennt.
Edel und warm. Nun gibt es natürlich auch farbige Registrierungen, zum Beispiel mit einer zusätzlichen Oberstimme. Zugleich auch ausgesprochen helle Klangfarben, zum Beispiel so etwas. Die Orgel hat natürlich auch Kraft.
Der Kirchenmusiker zieht die Register für einen typischen Orgelklang. Auch auf der Königin der Instrumente lassen sich genauso gut romantische Töne anschlagen. Kraftvolle oder zarte und sehr verhaltene. Ein bekanntes romantisches Werk wird Reinfried Barnett bei seinem Konzert im Kieler Stadtteil Mettenhof spielen.
Die F-Dur Toccata von Charles-Marie Widor.
Barocke Akzente setzen Stücke etwa der norddeutschen Komponisten Dietrich Buxtehude oder Nikolaus Bruns. Aber auch Mozart ist bei Reinfried Barnett vertreten.
Als Orgelkomponist ist Mozart sicherlich nicht bekannt, aber es wird geben eine Bearbeitung für ein Flötenwerk in einer Uhr. Und der Mittelsatz klingt wie folgt.
Bei 12 Konzerten verschiedener Organisten und Organistinnen im ganzen Kirchenkreis ist eine Bandbreite an allen möglichen Orgelfarben vertreten. Von der Bachschen Choralbearbeitung über spätromantische Kathedralmusik aus der englischen Tradition bis zum zeitgenössischen Sonnenhymnus oder einem tierischen Dschungelarium von 2018.
Alle Konzerte sind natürlich interessant, aber spannend wird dasjenige sein in Kronshagen, wo Orgel Elektronik trifft. Drei Musiker, die zum Teil Bachstücke bearbeiten für Orgel und Elektronik und zum Teil auch eigene Kompositionen darbieten.
In der Kieler Nikolaikirche ist Star-Organist Roger Sayer zu Gast. Die Idee der besonderen Konzertreihe:
Orgel auch als nicht nur Kircheninstrument auch jüngeren Leuten nahe zu bringen, deswegen orgelfarbig. Aber natürlich ist die Orgel auch ein kirchliches Verkündigungsinstrument und etliche geistliche Werke erklingen natürlich.
Heute Abend spielt übrigens Maike Zimmermann in der Christuskirche Neumünster-Einfeld. Das ganze Programm finden Sie unter kirchenkreis-altholstein.de. Spätestens zum Führerschein machen wir den Erste-Hilfe-Kurs. Letzte Hilfe ist auch ein guter Kurs, finde ich. Da kann ich lernen, Menschen im Sterben zu begleiten, was zur Vorsorge gehört und wie ich Abschied nehmen kann. Hanna Lindemann von der Pflegediakonie Alte Eichen in Hamburg gibt diese Kurse. Und meine Kollegin Ann-Kathrin Brenke hat sie gefragt, warum das Thema so wichtig ist.
Ich glaube, dass es ein großes Bedürfnis gibt, von Menschen mehr zu erfahren über die letzte Lebensphase und auch ins Gespräch zu kommen über die Themen Tod und Sterben.
Sie leiten einen ambulanten Hospizdienst und geben ja auch selbst Kurse in Letzte Hilfe. Dabei geht es in 4 Kursstunden um Sterbebegleitung, um Vorsorge, um Palliativversorgung und auch darum, wie wir Abschied nehmen können. Was macht die Kurse so erfolgreich?
Also an dem Konzept schätze ich, dass es so kompakt ist und dass es aber alle wesentlichen Punkte, finde ich, die für so ein Basiswissen nötig sind, vermittelt. Und am allermeisten schätze ich aber eigentlich nicht diesen Wissensaspekt, der ist auch wichtig, sondern dass die Menschen ins Gespräch kommen über die Themen Tod und Sterben, darüber, wie will ich sterben. Und das ist ja immer auch verbunden mit dem Gedanken, wie will ich eigentlich leben, was ist mir wichtig im Leben. Und das, was wir eigentlich immer sagen in den Kursen, ist, wenn Sie hier rausgehen, dann haben Sie sicher einiges an Wissen mitgenommen. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich, diese Themen mitzunehmen und den Mut mitzunehmen, darüber ins Gespräch zu kommen.
Was würden Sie sagen? Brauchen wir als Gesellschaft mehr Letzte-Hilfe-Kurse?
Ich würde sagen, ja. Und das ist auch das, was der Georg Bollig, der das Konzept entwickelt hat, immer gesagt hat. Wenn jeder Mensch einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen soll in seinem Leben, dann sollte eigentlich auch jeder und jede an einem Letzte-Hilfe-Kurs teilgenommen haben, weil es genauso wichtig ist, zu wissen, was passiert am Lebensende und was kann ich tun. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft sehr davon profitieren, wenn wir mehr aufeinander achten, wenn wir im Sinne von so einer Caring Community, einer sorgenden Gemeinschaft aufeinander gucken. Und ich glaube, die allermeisten Menschen wünschen sich, zu Hause zu sterben, und gestorben wird aber immer noch in der Regel in Einrichtungen. Und auch da setzt Letzte Hilfe an, das Konzept, dass man sagt, das lässt sich nicht immer verhindern, aber in vielen Fällen, wenn es mehr Menschen gibt, die ein bisschen Wissen darüber haben, was passiert da überhaupt und auch die Angst davor verlieren, dann kann eben dieser Wunsch, zu Hause zu sterben, vielleicht eher gelingen.
Letzte-Hilfe-Kurse gibt es deutschlandweit. Alle Kurse und auch Online-Angebote finden Sie aufgelistet im Netz unter Letzte-Hilfe-Info. Es ist noch nicht ganz Freibad-Saison, aber die ersten T-Shirt-Tage gibt es schon. Und dann kommen auch Tattoos wieder zum Vorschein. Ich gucke sie mir echt gern an und höre die Geschichten dazu. Eine Bekannte zum Beispiel hat sich jedes Mal ein Tattoo stechen lassen, wenn etwas Besonderes passiert ist. Bei anderen lese ich die Namen ihrer Liebsten, Daten oder richtig schöne Bilder von Schmetterlingen bis zu Kreuzen. Denn manche Menschen entscheiden sich eben bewusst auch für religiöse Tattoos, sagt Finn Eidner. Er ist Tattoo-Artist bei Seebär Tattoo in Kiel.
Am häufigsten sind so Psalme und Sprüche halt vertreten, die man natürlich jetzt auch nicht alle kennt, aber vom Aufbau von Wörtern oder Sätzen merkt man ja schon, ob die jetzt aus der Bibel kommen oder ob irgendein Musiker die mal gesagt hat. So, ne? Kreuze kommen natürlich auch oft vor, so Engelssachen. Und dann ist das Thema Religion und Glauben ja auch super weit gefächert.
Seit 7 Jahren verewigt Finn Eidner die Wünsche seiner Kunden auf deren Haut. Hier in Deutschland werden natürlich viele christliche Motive gestochen.
Aber natürlich tätowiert man auch Sachen aus dem Koran oder islamische Sachen. Und auch hinduistische oder buddhistische Symbole kommen da drin vor, wie das Om-Zeichen oder ähnliche Sachen.
Am liebsten tätowiert Finn Motive aus Animes, also aus japanischen Animationsfilmen und Serien. Aber ob Pflanze, Name oder Psalm, solange es nicht um Hass geht, ist er für jedes Motiv offen.
Tattoo ist Tattoo für mich. Es gibt natürlich auch Tattoos, die ich niemals stechen würde. Aber ob das nun ein religiöses Tattoo ist oder irgendeine Blume, das ist mir egal. Ich möchte einfach nur, dass der Kunde sein Motiv so gut umgesetzt kriegt, wie ich das kann. Damit würde ich mir immer Mühe geben. Und das ist, glaube ich, da egal, was es ist. Weil das obliegt ja nicht mir, das zu bewerten.
Ich werde jetzt noch mal ein bisschen genauer hinschauen, also ganz dezent natürlich. Aber manchmal ergeben sich dann ja wirklich spannende Gespräche. Oft sind die Kreuze oder Psalmen eben nicht nur Schmuck, sondern erzählen eine Geschichte, wann ich mich zum Beispiel beschützt gefühlt habe. Der Tag der Arbeit setzt Anfang Mai ein Zeichen. Grund genug, das Thema Zwangsprostitution noch einmal anzusprechen. Mein Kollege Klaus Böllert ist überzeugt, gäbe es weniger Nachfrage, würden auch weniger Menschen ausgebeutet.
Ich möchte, dass 250 bis 400.000 Frauen aufhören können zu arbeiten. Das scheint dem Anliegen der Arbeiterbewegung nicht nur am 1. Mai zu widersprechen, aber es geht mir um schlimmste Ausbeutung. Wie viele Frauen genau in Deutschland als Prostituierte leben, weiß niemand genau. Die allermeisten haben eine Migrations- oder Fluchtgeschichte. Manche wurden mit der Aussicht auf Jobs als Haushaltshilfen oder so nach Deutschland gelockt. Andere wussten, dass sie als Prostituierte arbeiten sollen, sind aber vom Ausmaß der Gewalt entsetzt. Das sind Beobachtungen der Sozialarbeiterinnen von Solvodi. Das ist die Abkürzung für Solidarity with Women in Distress, Solidarität mit Frauen in Not. Die Organisation wurde vor fast 40 Jahren von der Ordensschwester Lea Ackermann gegründet. Die setzte sich in Kenia für die Rechte von Prostituierten ein und tat das weiter, als sie nach Deutschland zurückkehrte. Gespräche mit den Sozialarbeiterinnen von Solvodi sind immer erschütternd. Wie viel Gewalt Frauen in der Prostitution erleben, psychische und physische. Wie Männer sie wie Gegenstände behandeln und sogar von Elend und Angst erregt werden. Dass Frauen in Bordellen jeden Tag 5 Kunden brauchen, um die Kosten vor allem für Miete zu decken. Es gibt Verletzungen und Krankheiten, die für Frauen in der Prostitution typisch sind. Keine Details hier, kann man auf solvodi.de nachlesen. Ich weiß, dass es vielleicht naiv ist, wenig realistisch auch, aber was wäre, wenn wir Männer bessere Menschen werden, indem wir keinen Sex mit Ausbeutung suchen, sondern nur noch Sex mit Liebe? Das wäre mal ein richtig gutes Beispiel, dass der Markt etwas regelt. Wenn Männer nicht mehr zu Prostituierten gehen, gibt es auch kein Leid mehr von Frauen in der Prostitution.
Und damit geht Ihr Kirchenpodcast für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen schönen Maisonntag. Claudia Aue bin ich von der Evangelischen Kirche im NDR.